Ja, ums Herz wird es heute gehen, aber bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich mich bei euch von ganzem Herzen entschuldigen. Ich möchte mich bei euch entschuldigen dafür, dass ein Prozess, den wir als Merzinger Gemeindeleitung für die Gemeinde Merzig angeschoben haben, dass der bei euch solche hohen Wellen schlägt. Das hätte ich nie gedacht und war nie beabsichtigt. Und dafür entschuldige ich mich von ganzem Herzen. Und ich hoffe, dass der Prozess in Merzig bleiben kann. Weil es ist ein Prozess für Merzig und für sonst keinen. Aber meine ganz aufrichtige Entschuldigung dafür, dass der bei euch solche Wellen schlägt. Benni, machst du mal die erste Folie an? In die Weite Glauben Neuland betreten. Wusstet ihr, dass wir an unserem Körper ständig Erneuerung erfahren? Okay, vielleicht geht es euch wie mir, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, kann ich mir das auch kaum noch vorstellen. Aber es ist tatsächlich so und es ist uns kaum bewusst. Wenn ihr zum Beispiel ein Mensch seid mit einer durchschnittlichen Kopfbehaarung, also ganz im Gegensatz zu mir, sondern eher so wie der, dann habt ihr rund 100.000 Haare auf dem Kopf. 100.000 Haare, die alle 3 Tage um 1 Millimeter wachsen. Das heißt, nicht ich, ihr mit Masse, habt jeden Tag 30 Meter frisches Haar auf dem Kopf. Was ein Traum. Ihr könnt gar nicht glauben, ich euch beneide. Ja? Das ist in einem Monat fast 1 Kilometer. Das ist doch irre, oder? Okay, wenn jetzt du einer bist wie ich, Mike, ja, bei dem das Thema Haare auf dem Kopf schon abgeschlossen ist, habe ich noch ein Beispiel. Wir nehmen einfach mal unsere Haut. Ich hoffe, da habe ich ein Beispiel, wo jeder was davon hat. Während ich vor 2 Minuten angefangen habe, hier zu predigen, hier zu reden, da haben sich in meinem und in deinem Körper 50.000 Zellen erneuert und die entsprechende Anzahl an alten Hautzellen auch abgestoßen. Durch den Prozess verlieren wir täglich so um die 14 Gramm an Hautzellen. Und ich kann mir vorstellen, eurem Putzdienst geht es wie unserem Putzdienst. Die denken immer, Mensch, wenn die nach dem Kaffeetrinken sauber machen, die Jungs haben alle diese Zellen während dem Kaffeetrinken verloren, so viel Dreck, wie da auf dem Boden liegt. Das ist bei uns immer unglaublich. 14 Gramm pro Tag, das sind zig Millionen oder zig Milliarden Hautzellen im ganzen Leben. Wenn ihr über 80 Jahre alt werdet, wer ist hier über 80? Ich glaube, es sind noch mehrere hier. Wenn ihr über 80 Jahre alt werdet, dann summiert sich das auf 400 Kilogramm. Reinhold, kannst froh sein, dass das alles von dir abfällt und das nicht an dir dranhängt. Nach einem Monat haben wir alle einen völlig neuen Zellsatz auf unserer Hautoberfläche. Das ist doch irre, oder? Warum erzähle ich euch das alles? Weil ich finde, dass diese beiden einfachen Beispiele zeigen, wie wichtig Erneuerung in unserem Leben ist. Und diese Erneuerung, die soll nicht nur äußerlich bei uns geschehen. Auch unser Inneres, unser geistliches Leben ist auf Erneuerung ausgelegt. In Hesekiel 36, Vers 26 lesen wir: Und ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Gott erneuert also nicht nur automatisch unser Äußeres, er möchte auch, so wie wir es hier gerade gehört haben, auch unsere Herzen erneuern. Warum eigentlich? Warum ist unserem Gott unser Herz so wichtig? Er könnte ja auch unseren Geist oder unseren Intellekt erneuern. Das Herz ist unserem Gott deshalb so wichtig, weil unser Herz die Quelle unserer Motivation ist. In unserem Herzen entspringt die Quelle unserer Motivation. Und das wussten auch schon die Schreiber der Sprüche. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Herz wird in der Bibel oft als der Sitz der Zuneigung und der Leidenschaften gesehen. Es wird aber auch oft in Verbindung mit Weisheit und mit Verstand gebracht. Wenn in der Bibel von unserem Herz gesprochen wird, dann ist die Mitte der Person gemeint. Unser Herz ist der Ausgangspunkt und die Antriebsfeder unserer Gefühle, unserer Leidenschaften, unserer Begeisterungsfähigkeit und unserer Motivation. Was unser Herz bewegt, das bewegt unsere Hand. Was dein oder mein Herz bewegt, das bewegt deine und meine Hand. Unser Herz ist der Ausgangspunkt für alles, was wir nach außen hin tun und bewegen. Darum schaut Gott als erstes auf unser Herz. Und es ist tatsächlich so, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wüsste ich nicht, dass Gott in der Geschichte je irgendeinen Menschen berufen hat, weil er so cool performt hat, weil er so viel vorzuweisen hatte, weil er so ein richtiger Macher war. Nein, Gott schaut zuerst ins Herz. So wie wir es hier im 1. Samuel lesen können. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit dem Auge wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und genau das musste auch der Prophet Samuel lernen, als das Volk Israel nach dem König rief und er dann beauftragt wurde, einen König zu salben. Dann ging er zu Isai und ließ ihm dort alle Söhne vorführen. Und wie es so ist, der größte stattliche Kerl, der Eliab, der war Samuel genau richtig. Den wollte er eigentlich zum König salben. Weil nach menschlichen Maßstäben und menschlicher Kritik schien dieser ihm doch genau der Richtige zu sein. Doch wir wissen alle, Gottes Wahl fiel auf den kleinen David. Warum? Weil Gott in die Herzen sieht. Gottes Wahl fiel auch auf den feigen Gideon. Warum? Weil er in sein Herz sah. Und seine Wahl fiel auf den stotternden Mose, weil er in sein Herz sah. Es ist für Gott nicht wichtig, wie wir auf andere wirken. Es ist für Gott auch nicht wichtig, wie wir in unserem Leben performen. Es ist für Gott auch nicht wichtig, was andere von dir denken. Und es ist für Gott noch nicht einmal wichtig, was wir selbst von uns denken. Was Gott wichtig ist, ist, was Gott von dir, oder was wichtig ist, ist, was Gott von dir und von mir denkt. Was wichtig ist, ist, was Gott von dir und von mir denkt. Wie ist jetzt die Sicht Gottes auf dich und mich? Wie denkt er über uns? Um das zu verdeutlichen, habe ich mal was mitgebracht. Kann oder will jemand noch diese Pizzaschachtel gebrauchen? Kann ich die irgendeinen von euch antreten, Pizza aufzuheben oder so? Nein? Kann ich nachvollziehen. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr habt bei einem Lieferservice eine Pizza bestellt und die wird ohne Schachtel geliefert. Könnt ihr euch ausmalen, wie der Pizzabote wohl aussieht, wenn er an deiner Tür klingelt? Ups. Benni, komm mal eins zurück. Kommt da nicht was mit dem Fleck auf dem T-Shirt? Ah, falsche Reihenfolge, oder?
Ja.
Sauberland. Ich hoffe nicht, dass ich auf der falschen Seite bin. Nein. Könnt ihr euch ausmalen, wie der Pizzabote wohl aussieht? Könnt ihr euch vorstellen, wie der Teig ihm schon den ganzen Arm hinunterläuft? Und was alles, was auf der Pizza drauf ist, sich auf dem ganzen Lieferweg verteilt hat und auf seinem ganzen T-Shirt? Und das alles, weil er keine olle Pizzaschachtel hatte. Wir sollten also den Wert von der Pizzaschachtel nie unterschätzen. Denn ihr Wert definiert sich nicht durch ihr Äußeres. Der kann zerbeult, fettig und dreckig sein und unschön aussehen. Der Wert einer Pizzaschachtel definiert sich auch nicht dadurch, aus welchem Material die Pizza gemacht ist, die Pizzaschachtel gemacht ist. Nein, der Wert von der Pizzaschachtel definiert sich durch deren Inhalt. Und genauso ist es bei uns. Mal bitte die Folie 9. Unsere Identität ist, dass wir, wenn ich lasse es dich in Zukunft machen, dass wir Kinder Gottes sind. Für weltliche Maßstäbe und manchmal auch für unsere eigenen Maßstäbe weder wertvoll und oft auch unansehnlich. Aber unser Inhalt ist Jesus und das bestimmt unseren Wert. Nicht unser Äußeres, nicht unsere Performance und oder unsere Leistung. Und diese Identität, die Gott uns zuspricht, die gilt es neu zu entdecken und zu bewahren. Damit wir unseren wahren Wert neu erkennen und Kraft und Mut aus diesem Wert schöpfen. Und die Entdeckungsreise unserer Identität ist eine Reise in unser Herz. Und unser Gott möchte uns auf der Suche nach unserem Herz begleiten. Wenn ihr bitte mal die Folie 10. Die Reise zu unserem Herzen ist wohl die am meisten unterschätzte Reise überhaupt. Denn sie führt zu einer der wichtigsten Fragen in unserem Leben, nämlich, wer bin ich? Auf dem Einzelkämpferlehrer ging es bei dem Thema Orientierung, oder war ein schöner Spruch von den Ausbildern beim Thema Orientierung immer, Männer, damals gab es noch keine Frauen auf dem Lehrgang, Männer, wer weiß, wo er ist, kann sein, wo er will. Wer weiß, wo er ist, kann sein, wo er will. Das ist definitiv was Wahres dran. Und so ähnlich ist es auch bei unserem Herzen. Wer weiß, wer er ist, der weiß auch, wohin er will und was er will. Unser Wer wir sind, bestimmt dann auch, was wir tun. Das ist wie bei einem Konzern. Wenn die Belegschaft weiß, wozu der Konzern, in dem er arbeitet, wozu der da ist, erübrigt sich bei dem Mitarbeiter die Frage, was er tun soll. Jeder in diesem Konzern wird an seinem Platz dazu beitragen, das Ziel von diesem Konzern zu erreichen. Ein Konzern, der sich als Ziel gesetzt hat, erneuerbare Energien zu gewinnen, der wird kaum Zeit, Kraft und Ressourcen damit vergeuden, um nach Öl zu bohren. Die Personalabteilung von diesem Konzern wird keine Ölbohr-Ingenieure einstellen. Die Materialabteilung wird keine Ölbohrköpfe ordern. Und die Verwaltung wird ganz bestimmt keine Ölbohrinsel anbieten. Warum? Weil der Konzern weiß, was er ist und was er will. Und so ähnlich ist auch die Reise zu unserem Herzen. Die Frage, wer bin ich? Was macht meinen Wert aus? Und die Frage, die danach kommt, wohin führt mich das? Das wird uns ein zielgerichtetes Leben schenken. Aber wie komme ich dahin? Also mittlerweile gibt es ja auf YouTube für alles Tutorials. Ja. Ich habe da beim Durchsuchen ein Tutorial gefunden, da wurde mal gezeigt, wie man richtig atmet. Ich dachte nur, Frank, du bist 56, irgendwas wirst du richtig gemacht haben. Ja. Aber genauso gibt es Tutorials auch für solche Sachen. Ja. Christliche Ratgeber. Und da kommen dann so Dinge, du musst nur 30 Minuten stille Zeit machen, du musst jeden Tag, den ganzen Tag mit Gott verbunden sein oder du musst eine Herausforderung in deinem Leben suchen, die du nur mit Gottes Hilfe erreichen kannst und dann findest du das. So oder so ähnlich grob scherhaft dargestellt, wird es oft uns in den Medien verkauft. Ist es so? Ich denke, das ist nicht so. Der Weg zu deinem Herzen, zu deiner Identität kann dir leider kein Tutorial und kein Mensch sagen. Es gibt da keinen Königsweg oder eine allgemeingültige Anleitung oder eine Checkliste, die du abhaken kannst. Es ist wie beim Orientieren. Es gibt lediglich einen Ausgangspunkt, eine Basis, von dem du dich auf den Weg machen kannst. Aber diesen Ausgangspunkt, den kann ich uns wenigstens zeigen. Und der sieht wie folgt aus. Egal wie es dir momentan geht, egal wie gut oder schlecht du gerade im Leben, in deinem Beruf oder in der Gemeinde oder sogar in der Familie performst, egal wie intensiv oder lau deine Beziehung zu Gott gerade ist, dein Ausgangspunkt, dein Ruhepunkt, dein Zufluchtspunkt ist du bist ein geliebtes Kind Gottes. Folie 11, bitte. Wenn wir es nicht schaffen, diese Tatsache ganz fest in uns sacken zu lassen, wenn wir es nicht schaffen, das einfach ganz vorbehaltlos auch so anzunehmen, wenn wir meinen, ständig selbst etwas dazu tun zu müssen, dann ist es so, wie wenn wir ohne Kompass und Karte vom Basislager aufbrechen, nur um des Aufbruchwillens, und uns dann wundern, wenn wir nach einiger Zeit im Dunkeln und im Nirgendwo stehen. Du, ich, wir sind von Gott geliebte Kinder. Das ist unser Kompass und das ist unser Orientierungspunkt. Ich weiß nicht, wo du zurzeit stehst, aber nimm dir Zeit und lass diese Tatsache sacken. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Nimm dir dafür so viel Zeit, wie Gott braucht. Wie Gott braucht, um durch das verkorkste Gestrüpp deines zugewucherten Herzens durchzukommen, um das bei dir sacken zu lassen. Zeit spielt für Gott keine Rolle. Doch die Zeit, die du dir bei diesem Prozess nehmen musst, wird dich davor bewahren, ohne Karte und Kompass loszulaufen. Und wisst ihr, Gott wusste bisher bei jedem Menschen, wenn es soweit ist. Sogar bei seinem Sohn. Ist euch schon mal aufgefallen? Jesus hat bis zu dem Zeitpunkt, wo sein Vater sagte, du bist mein geliebter Sohn, nicht ein Wunder vollbracht. Er hat weder beim Frühstück das Wasser zur O-Saft verwandelt, noch am Freitag im Badezuber das Wasser geteilt oder im Schulhof die 1000 Brote vermehrt. Nichts davon, also zumindest habe ich noch nichts davon gelesen. Und trotzdem war seine Identität schon immer Gottes geliebter Sohn. Aber erst als Gott es bekannt machte, fing sein Wirken an. Ich will dich einladen, diesen Ausgangspunkt, diese Tatsache in deinem Herzen neu zu entdecken. Und ich will dich und mich daran erinnern, dass wir ohne diesen gesunden Ausgangspunkt, dass wir ohne diese gesunde Basis auch in Gefahr laufen, uns komplett bei unserer Arbeit für ihn auszupowern. Und ich will uns auch Mut machen, Zeiten von scheinbaren Stillschweigen Gottes oder des scheinbaren Stillstandes in meinem Leben nicht als eigenes Versagen oder Gottes Desinteresse zu werten. Unser Gott nimmt sich die Zeit, die er für nötig hält, die er mit dir und mir braucht. Auch wenn du selbst oder vielleicht dein Gemeindeleiter diesen Stillstand, diese Zeit als Stillstand wahrnimmst. Zum Thema gefühlten Stillstand möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Bitte Folie 12. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt, in einer Kirche in Haberstadt, ich glaube, das liegt in Thüringen, verzeiht mir Chat, wenn ihr das jetzt gleich googelt, also in einer Kirche in Haberstadt wird derzeit das längste Orgelstück der Welt gespielt. Das ist eine Sonate, die geht über 8 Seiten und die dauert normalerweise im Original, wenn man sie spielt, 9 Minuten. In einem Rahmen von einem Kunstprojekt hat man beschlossen, das Musikstück auf 639 Jahre hin auszudehnen. Also es wird nicht in Dauerschleife gespielt, sondern man dehnt das Lied. Man dehnt die Pausen, die Noten, alles so weit, dass die über 639 Jahre andauern. Und so startete das Musikstück, schon ein paar Jahre her, 2001, und wird dort in dieser Kirche bis ins Jahr 2640 zu hören und dann zu Ende sein. Und weil man jetzt das Lied über einen so riesigen, langen Zeitraum ausgedehnt hat, hört man infolgedessen oft jahrelang nur einen einzigen Ton oder einen einzigen Akkord. Kein Mensch, keine Generation wird jemals das ganze Stück zu hören bekommen. Man kann dort immer nur einen ganz winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Obwohl es wird behauptet, Chuck Norris hätte schon zu Ende gehört. Ne? Das ist wohl der Einzige. Chuck Norris, ich glaube, die meisten kennen den, oder? Was habt ihr als Kinder geguckt? Chuck genau das, der mit 100 Schuss Munition in den Dschungel geht und 1000 Feinde?
Ja, klar.
Ja? Ja? Chuck Norris, der Einzige, der schwarze Filzstifte nach der Farbe sortieren kann.
Ja.
Wie viele Liegestütze macht Chuck Norris?
Unendlich.
Alle, genau. Okay. Das ist das Irre, weil dieses Musikstück mit einer kurzen Pause begann, war der erste Ton sogar erst nach 2 Jahren zu hören. Also für mich ist das ein tolles Bild, wie wir Gottes Handeln erleben und auch wie wir von ihm denken. Geht es uns mit unserem Gott nicht oft auch so? Wir sagen zwar, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber wir reduzieren ihn auf das, wie wir ihn momentan erleben und was vergangene Menschen aus ihrer Zeit meinten, verstanden und erkannt zu haben. Dabei haben wir Menschen keine Vorstellung davon, wie das Musikstück Gott im Ganzen klingt. Keiner von uns wird je in der Lage sein, die Melodie Gottes ganz zu hören. Und selbst im Laufe unseres ganzen Lebens nehmen wir immer nur einen kleinen Bruchteil von dieser Melodie wahr. Und wie oft erleben und hören wir dabei scheinbar nichts? Eine Pause. Doch was wir wahrnehmen und was tatsächlich ist, ist ein riesiger Unterschied und nur ein Problem unserer Beobachtung. Nur weil wir gerade nichts hören, ja vielleicht sogar jahrelang nichts hören, heißt das noch lange nicht, dass Gottes Melodie im Hintergrund nicht spielt. Nein, ganz im Gegenteil, sie ist da, sie spielt. Vielleicht spielt sie zurzeit eine Pause, aber es ist eine wichtige Pause, wenn es um die Schönheit des ganzen Musikstücks geht. Eure Musiker können euch davon erzählen. Gottes Melodie spielt. Und Paulus hat es erkannt, wenn er sagt, dass all unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wir hingegen packen diesen unvorstellbaren und unfassbar großen Gott gerne in eine ganz handlich kompakte Melodie, wie bei einer Warteschleife im Telefon, die sich nach ein paar Sekunden wiederholt. Wir können oder wir wollen uns schon gar nicht mehr vorstellen, dass Gott viel geheimnisvoller und unergründlicher ist, als wir es uns denken können. Wir erwarten von Gott schon gar keine neuen Töne mehr, weil wir und vielleicht ein paar Generationen vor uns nur Töne in Moll gehört haben und denken, das war's. Ja, und manchmal sind auch die Mollpassagen in unserem Leben und die Pausen quälend lang und der Tonwechsel auf Dur lässt auf sich warten. Aber Gottes Melodie ist da und sie spielt das Lied Du bist mein geliebtes Kind. Und das Leben, in dem wir stehen, ist derweil das, was uns herum geschieht, während wir auf unsere Berufung warten. Lange Zeit meinte ich immer, meine Berufung wäre durch die Frage zu lösen, ob ich am richtigen Platz bin oder ob ich genau das tue, was jetzt Gott von mir will. Wenn es dir genauso geht, dann brauchst du, so wie ich, wohl eher einen Tritt in den Hintern als eine Berufung. Denn deine und meine Berufung ist es, aus unserer Identität als Kind Gottes herauszuleben, egal wo wir sind und egal was wir tun. Wenn wir in der Geborgenheit und des Wissens leben, Gottes geliebte Kinder zu sein, ist es schwer, etwas falsch zu machen oder am falschen Platz zu sein. Und dann wird es auch schwer, unsere von Gott geschenkten Gaben nicht einzusetzen. Die große Herausforderung ist eher, dass wir oft nicht wissen, welche Charismen und welche Gaben wir haben. Diesbezüglich habe ich eine gute Nachricht für dich. Der einfachste Gabentest geht wie folgt. Du fragst dich einfach selbst, was macht dich so richtig lebendig? Womit verliere ich, weil es mir so viel Freude macht, keine Energie? Und was macht die Menschen um mich herum glücklich und lebendig, wenn ich es tue? Wenn du darauf eine Antwort hast, bist du deinem Charisma schon gut auf der Spur. Und wenn du das hast, dann überlege dir, wie du das zur Ehre Gottes einbringen kannst. Ich habe die Predigt im April diesen Jahres bei uns gehalten und es ist erstaunlich, dass eine Predigt, die man schreibt, für ein selbst eine Auswirkung hat. einige Monate später. Ich möchte euch ein Zeugnis geben und ich möchte euch bezüglich Wartezeiten und scheinbarer Stille Gottes ein persönliches Zeugnis erzählen, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Als ich vor 20 Jahren mit meiner Familie ins Saarland zog, hatte ich schon damals etwas, was mich in meinem innersten Herzen antrieb. Ich wollte Gemeinde bauen. Kennt ihr das Buch Kirche mit Vision? Ich weiß nicht, wer eigentlich noch nicht von diesem Buch gehört hat, aber ich lese euch mal eine kurze Rezension vor, damit ihr wisst, um was es geht. Kirche mit Vision ist einfach und praxisbezogen geschrieben und beschreibt offen und ehrlich auch die Probleme, die es gibt und gab. Und dennoch macht es auf jeder Seite Mut und gibt hilfreiche Handhabung für eine eigene Gemeindetätigkeit. Ich wollte Gemeinde bauen. Ich wollte, dass Menschen zu Jesus finden. Und die Umsetzung von diesem Wunsch starb vor 20 Jahren wegen ganz verschiedener Gründe, unter anderem auch wegen meiner ganz persönlichen Lebenssituation, schon im Ansatz. Stattdessen erlebte ich jahrelang Einsatz in einem evangelistischen Infostand. Robert, wir zwei erinnern uns noch, wie wir Samstag für Samstag in den Sommermonaten in der Nürnberger Innenstadt standen. Ich erlebte eine gewagte, mit viel Mut, Gebet, Finanzen und Hoffnung ins Leben gerufene Pro-Christ-Veranstaltung, die aber sowas von in die Hose ging und mich wirklich an den Rand meines Vertrauens zu Gott brachte. Ich musste in den 20 Jahren verkraften, dass zwei meiner Kinder nichts von Jesus wissen wollen. Was meinen Glauben und das, was ich meinte zu sein, nämlich ein gutes Vorbild, mich noch weiter erschütterte. Ich erlebe seit 20 Jahren, dass die einzige Gemeindebewegung darin besteht, dass wir Christen von einer Gemeinde in die nächste schieben. Aber kaum, wirklich kaum neue Menschen erreichen und zum Glauben kommen. Die Neuigkeit über den Weggang von unserem gemeinsamen Pastor machte das Ganze aktuell nicht einfacher. Dann gründete Andreas vor ein paar Monaten ein Treffen für Menschen, denen das Thema Evangelisation ins Herz gelegt ist. Und im Zuge von diesem Treffen fiel mein Blick wieder auf dieses Buch. Und ich fing es an, wieder neu zu lesen. Und mit jeder Seite wuchs wieder meine Begeisterung und mein Wunsch, Menschen von Jesus zu erzählen und sie irgendwie zu erreichen. Es gab dabei aber ein Problem. Denn wie das geschehen sollte, das lag mir gar nicht. Rick Warren begann damit, dass er wochenlang von Haustür zu Haustür in seiner Nachbarschaft ging, um seine Nachbarn zu interviewen und sie dabei zum Gottesdienst einzuladen. Das war jetzt gar nicht, was mir so vorschwebte unter Evangelisation. Ja? Durch die Nachbarschaft hingen. Wisst ihr, an meinem Arbeitsplatz und meiner Funktion, da machen 3000 Soldaten links unten marschieren los, wenn ich etwas entscheide. Und jetzt sollte ich wie so ein räudiger Staubsaugervertreter von Tür zu Tür tingeln und Klingeln putzen? No way. No, no way. Gott, no way, no. No, no. Okay, ich mach's. Und ihr Lieben, ich bin nachts auf Flugzeugen gesprungen. Ich hatte noch nie solche Angst, das zu tun, was ich jetzt tun sollte. Und mein Gebet mit meinem Gott und mein Deal war: Vater, wenn der Erste mich dumm anmacht, bin ich aus der Geschichte raus. Was soll ich sagen? Am 28.10. werden wir einen Welcome-Gottesdienst in der CEB in Merzig feiern. Und bisher haben 43 Familien und Ehepaare gesagt, sie möchten zu diesem Gottesdienst eingeladen werden. Und wenn sie den Termin machen können, dann bitte zum nächsten Termin. Also ich hoffe, dass wir den besten Schnitt haben mit Rick Warren. Der Rick Warren hat 5000 Menschen eingeladen und 200 sind gekommen. Bei dem Schnitt kann ich einen halben erwarten am 28. Aber ich glaube, das hat auch mit der amerikanischen Mentalität zu tun. Aber wenn Menschen sagen, ladet mich ein und ladet mich bitte, wenn so ein Gottesdienst wieder stattfindet, nochmal ein. Ich hoffe, unser Schnitt ist besser. Wie ist es möglich, frage ich mich. Ich weiß nur eins, die letzten 20 Jahre mit allen Erfahrungen, allen Rückschlägen und Zeiten des scheinbaren Stillstandes habe ich gebraucht, nee, das ist falsch, hat Gott gebraucht, um mich auf all diese Gespräche vorzubereiten, die ich an der Tür, in den Esszimmern, in den Wohnzimmern geführt habe, um mich dort von Tür zu schicken, um die Menschen einzuladen und ihnen Gott und wie Gott ist und was er tut und was Kirche bedeutet, näher zu bringen. Ich habe keine Ahnung, was sich daraus entwickelt. Ich hoffe nur, dass es nicht nochmal 20 Jahre dauert, bis sich was entwickelt. Und wir nicht wieder 20 Jahre nur Christen von einer Gemeinde in die nächste schieben. Ich möchte uns einladen, unsere Identität neu zu entdecken und wahrzunehmen. Ich möchte uns einladen, diese Tatsache ganz tief in unserem Herzen sacken zu lassen. Dass du ohne Vorleistung einfach nur so Gottes geliebtes Kind bist. Ich möchte uns allen Mut machen, Pausen in Gottes Melodie nicht als Stillstand wahrzunehmen. Diese Pausen könnten Pausen der Vorbereitung sein. Es könnten aber auch Pausen der Fürsorge sein. Es könnten aber auch Pausen der Neuausrichtung sein. Und ich möchte uns ermutigen, offen zu sein für neue Töne in Gottes Melodie. Offen zu sein für neue Töne in deinem Leben, aber auch für neue Töne in deinem ganz persönlichen Gotteserkenntnis. Und ich möchte dich bestärken, du selbst zu sein. Und zuletzt möchte ich dich einladen, wenn es dann soweit ist, deine in dich gegebenen Charismen neu zu entdecken und sie aus der Kraft und der Freude und der Liebe Gottes herauszuleben und zu seiner Ehre einzusetzen.